Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Trotz dem Volksjahr, die geplante Alpinsolaranlage zu Ufers ist gestoppt worden. Und dank dem Wetter, die Geschwindigkeiten der Rutschungen zu Brienz sind wacker zurückgegangen. Das sind zwei von den Themen im Infokompakt. Am Mikrofon ist der Rutschminzi. In der Gemeinde Saufers war eine alpine Solaranlage geplant. Auf etwa 2000 Meter über Meer hätten die Solarmodule installiert werden. Bevor aber die Packer aufgefahren wären, ist das Projekt jetzt gestoppt worden. Die Valerie Schlegel weiss warum.
Eigentlich hätte in der Gemeinde Saufers die geplante alpine Solaranlage gebaut werden können. Ein Jahr nach dem Ja vom Stimmvolk ist das Projekt jetzt aber ins Wasser gefallen. Alpiq, eine der führenden Schweizer Stromproduzentinnen, die die alpine Solaranlage in Saufers geplant hat, hat sich entschieden, das Projekt zu stoppen. Laut Pierre Alleherren sind dafür mehrere Faktoren ausschlaggebend gewesen.
Es gibt immer in diesen Infrastrukturprojekten, die PV-Alpine-Projekte, das sind neue Anlagen, die man baut. Von denen gibt es noch keine. Und da gibt es halt technische Unsicherheiten, wie Naturgefahren, Lawinen, Schnee. Das ist halt relativ grosse Unsicherheit. Die brauchen relativ viel Zeit, bis man die richtig assessed hat. Und gleichzeitig führt das auch zu hohen Kosten. Das heisst, man hat eine relativ hohe Produktionskosten, was dazu führt, dass es wirtschaftlich schwieriger ist, die Projekte ökonomisch zu bauen.
Die technischen Herausforderungen und das wirtschaftliche Risiko hätte die Stromproduzentin Alpiq noch einigermaßen können stemmen. Der ausschlaggebende Punkt für den Stopp sei dann aber die Politik gewesen.
Der regulatorische Rahmen, welche Unterstützung bekommen wir vom Bund? Und dort hat es aktuell Diskussionen in Bern, die dazu führen, dass es nicht mehr ganz klar ist, wie viele Subventionen wir bekommen und somit wir nicht mehr sicher davon ausgehen, dass es sich ökonomisch rechnet. Und wir somit eigentlich aktiv das Projekt gestoppt hat. Das ist noch lange nicht gescheitert, aber mehr im Sinne von der Fokus halt auf andere Projekte gelegt und nicht auf das.
Die Baueingabe für die alpine Solaranlage zu Ufers muss bis Ende Jahr gemacht sein, um Subventionen überzukommen. Weil man aber frühestens im Herbst weiss, wie das die finanzielle Unterstützung genau aussieht, ist das für Alpiq zu knapp, um rechtzeitig alles parat zu haben. Die Leute aus Saufers sind wegen dem Stopp enttäuscht. Unter ihnen auch der Gemeindepräsident Christoph Zeitz. Er ist frustriert über die Absage von Alpiq.
Ja, ich bin enttäuscht. Wir haben natürlich viel auch in das Projekt gesteckt und überlegt, wie können wir und was können wir. Ja, es wäre natürlich ein Vorzeigeprojekt gewesen mit innovativem Charakter, mit dieser Seilbahnlösung, die wir hier angedacht haben, wäre das sicher spannend gewesen. Und da war schon auch ein bisschen eigene Überzeugung dabei gewesen und das ist jetzt halt vorbei.
3'500 Haushalte hätten bei diesem Projekt von grünem Strom profitieren können. Dass die alpine Solaranlage jetzt aber nicht kommt, ist für einen Gemeindepräsident von Saufers darum unverständlich.
Ja, wenn man rein auf das Finanzielle schaut, kann man das schon verstehen. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt und ein bisschen offen wäre für halt eben erneuerbare Energien und halt grünen Strom, habe ich eigentlich kein Verständnis für den Entscheid.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Anlage gleich noch gebaut wird, bleibt aber. Denn wenn ein anderer Stromkonzern das Projekt übernehmen würde. Laut Christoph Zeitz sind da dafür die Chancen aber recht klein.
Im Kanton Graubünden sind 3 weitere alpine Solaranlagen geplant. Für 2 davon hat die Bündner Regierung schon grünes Licht gegeben. Die Lage zu Brienz-Prinzell hat sich ein bisschen beruhigt. Nachdem das Geschwindigkeiten am Berg Ende Juli und Anfang August stark zugenommen haben, hat der Trend wieder gekehrt. Das zeigen die neuesten Informationen vom Gemeindeführungsstab. Der Dies Fritschi mit den Details.
Schauen wir uns zuerst die Geschwindigkeiten am Berg an. Im Teilbereich Front ist es in den letzten Wochen zu mehreren Felsabbrüchen gekommen. Das hat zu einer Entlastung geführt. Auch bei den Schutthalden oben haben die Geschwindigkeiten stark abgenommen. Im Juli haben sie sich wegen vieler Regen in kurzer Zeit noch verzehnfacht gehabt. Aufschnaufen kann der Gemeindeführungsstab auch in Bezug auf die Rutschung Dorf. Die hat sich in den letzten 2 Wochen verlangsamt. Sie liegt jetzt bei 50 cm pro Jahr. Bei allen Messpunkten im Dorf hat sich die Situation in den letzten 10 Monaten verbessert. Zuletzt sind im Jahr 2018 so tiefe Geschwindigkeiten gemessen worden. Der Gemeindeführungsstab von Albula Alvra geht davon aus, dass sich die Lage am Berg weiterhin entspannt. Das, weil das Wetter warm bleibt und wenig Regen angesagt ist.
Brienzerinnen und Brienzer sind schon seit dem letzten Herbst evakuiert. Wenn es die Situation aber zulässt, dürfen sie den Tag durch in ihre Häuser. Und auch Bäuerinnen und Bauern können ihre Felder bewirtschaften. In der Valmüsteier vom Umbreilpass bis zu den drei Sprachspitzen schlängelt sich ein alter Militärweg der Hang darauf. Er hat im Ersten Weltkrieg eine grosse Rolle gespielt und ist in den letzten zwei Jahren wieder restauriert worden. Warum dass man das gemacht hat und was der Weg so speziell macht, im Beitrag von der Anna-Tina Schlegel.
Es ist morgen am 10 Uhr. Am Himmel sieht man keine Wolken und ein leichter Wind zieht über den Umbreilpass in Valmüsteier. Zusammen mit einer Gruppe von gut 10 Leuten macht sich der Yves Schweizer bereit, um den alten Militärweg zur Dreisprachenspitze in Angriff zu nehmen. Auf dem Weg macht der Projektleiter und Zuständige für Natur und Landschaft bei Biosphäre Valmüsteier immer wieder Pausen an und erklärt, was sie alles neu gemacht haben.
Man hat vor allem geschaut, dass man das Wasser wegbringt vom Weg. Es hat sehr tiefe Erosionsgräben und auch Mauern, die eingestürzt sind. Und das Wasser wegbringen heisst Querabschläge, also Wasserabflüsse einbauen, wieder instand stellen, Wasserdurchlässe instand stellen, aber auch die Trockenmauern, die abgesackt sind oder zum Teil eingestürzt sind, die wieder aufbauen.
Die Wanderung geht weiter und ein bisschen später geht der Weg über eine schmale Brücke. Und dadurch fließt der Bach Murenzina. Unter anderem sollte der Wegabschnitt zu restaurieren sehr aufwendig gewesen, sagt der Yves Schweizer.
Es ist einfach sehr viel Handarbeit. Also man hat, wenn man Wasserdurchlässe angeschaut hat von außen, kann man erahnen, dass die aufwendig gemacht sind. Wenn man sie auftut mit den heutigen Mitteln, grosse, schwere Steine, das sind aufwendige Bauarbeiten. Und die Querabschläge, die pflastert sind, die wir einige wieder instand gestellt haben, das ist alles Handarbeit. Steine suchen, die passen und entsprechend einpassen.
Die ganzen Arbeiten am Weg kosten rund 600'000 Franken und werden vom Bundesamt für Strassen Astra und weiteren Partnern finanziert. Das Geld sei aber nicht sinnlos aus dem Fenster gerührt worden, sondern es sei wichtig, um so einen Weg instand zu halten.
Also dieser Weg im Speziellen ist ein historisches Wegobjekt von nationaler Bedeutung. Das ist nach Natur- und Heimatschutzgesetz auch ein Schutzobjekt. Und es ist natürlich ein Kulturgut. Und der Weg hat eine Geschichte. Ich glaube, es ist generell einfach auch wichtig, Kulturgüter zu unterhalten. Das ist auch eine Aufgabe von einem regionalen Naturpark zusammen mit den entsprechenden Partnern.
Auch der David Accola findet es wichtig, den Weg weiter zu erhalten. Der Militärhistoriker und Präsident vom Verein Stelvio Umbrail 1418 ist auch mit dabei auf der Wanderung. Der Militärweg sei der Zugang für den Stützpunkt der Schweiz auf der Dreisprachenspitze. Und der sei gerade im Ersten Weltkrieg wichtig gewesen.
Es war die Aufgabe der Armee, dort oben die Neutralität zu manifestieren und auch zu zeigen, dass man es ernst meint mit der bewaffneten Neutralität. Gerade an dem Ecke, wo ja wirklich direkt an eine Kriegsfront anschließt. Und das ist eigentlich in der Schweiz einmalig.
Immer wieder erzählt David Accola von historisch wichtigen Ereignissen, die mit dem Militärweg zusammenhängen. Zum Beispiel auch bei einer Stelle gerade ein bisschen unter der Dreisprachenspitze. Dort steht ein Grabstein mit dem Namen Dr. Versell. Der sei im Lawinenwinter 1917 dort verunglückt.
Das war der Bataillonsarzt vom 92. und am 17. Februar in die Lawine gekommen. Sie sehen, wie der Weg angelegt ist. Sie standen für sich immer auf der sicheren Seite. Die Runsen sind alle rechts. Links ist eigentlich ziemlich safe in dem Schlauch, wo der Zickzack drin ist. Weiter draussen donnert es auch wieder. Und da hat es halt einmal donnert, und er ein bisschen zu weit draussen war. Aber sonst, auf Schweizer Seite hat man nicht allzu viele Opfer zu beklagen gehabt.
Für die Soldaten hier oben seien auch weniger die Nachbarsländer eine Gefahr gewesen, sondern...
Ich würde sagen, der Krieg als solches war nicht die grösste Bedrohung gewesen. Es ist eher das Wetter, die Temperatur, der Schnee. Und die Soldaten hier oben, die haben alle mit den gleichen Herausforderungen müssen leben, also ob das jetzt Italiener oder Österreicher oder Schweizer gewesen sind. Die Natur hat hier bestimmt, wie ein Krieg geführt wird.
Momentan ist der Militärweg aber nicht schneebedeckt und dank der Instandhaltung wieder gut begehbar.
Die Arbeiten am Militärweg sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn alles nach Plan läuft, soll es aber Ende Jahre so weit sein. Ab dann wäre der Weg dann auch wieder für alle offen. Der Schweizerische Nationalpark Bizernetz feiert heute ein grosses Jubiläum. Vor 111 Jahren ist er nämlich gegründet worden. Es ist der älteste Nationalpark der Alpen und die Natur ist sich selber überlassen. Wie sie sich in dieser Zeit entwickelt hat, weiss Sarina von Weissenfluh.
Von Menschen unberührte Natur ist schön zum Wandern, aber auch für Forschende sei es interessant zu schauen, was mit der Natur passiert, wenn sich der Mensch nicht reinmischt. Das sagt der Kommunikationsleiter vom Schweizerischen Nationalpark, der Hans Lotza. Aus diesem Grund haben Forschende vor 111 Jahren den Park gegründet.
Die hatten einfach die Vision, dass es einen Ort gibt, eine Fläche in der Schweiz, wo man komplett sich selber überlässt. eine absolut verrückte Idee für die damalige Zeit. Weil damals ist es vor allem darum gegangen, nutzt man es landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich oder für Bergbau oder was auch immer. Und das ist damals sicher schwer verständlich gewesen.
Am 28. Juli 1914 ist der Nationalpark eröffnet worden, genau an dem Tag, wo der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Umso mehr sei es ein Glücksfall, dass es der Park heute gebe, sagt der Hans Lotza. Über all die vergangenen Jahre seien die Parkverantwortlichen immer wieder von unberührter Natur überrascht worden. Ein Beispiel sind Hirsche.
Man denkt so allgemein, ja gut, die Hirsche, die fressen die jungen Bäume ab. Stimmt, ein Stück weit. Oder die Hirsche fressen das Gras, das auf dieser Wiese wächst, stimmt auch. Aber andererseits ist es auch so, dass ein Hirsch mit seinen Hufen Löcher macht im Boden und in diesen Löchern wachsen die Baumkeimlinge am besten. Also die Hirsche sorgen auch für eine Wiederbewaldung. Und jetzt ist die Frage, wie viele Hirsche hat es und wo findet Wiederbewaldung statt und in welchem Ausmaß?
Der Nationalpark ist rund 170 Quadratkilometer gross. Das ist etwa so gross wie die ganze Gemeinde Pfalz. Im Park gibt es Parkwächterinnen und Parkwächter. Sie unterstützen Forschungsprojekte und schauen, dass Besucherinnen und Besucher sich an Parkregeln halten. Einer davon ist der Stefan Luzzi. Er arbeitet seit 5 Jahren im Park und es ist sein Traumjob.
Man hat einen gewissen Stolz, dürfen Parkwächter sein. Das ist einmalig. Es gibt nur 8 Parkwächter in der ganzen Schweiz und einer von denen dürfen sein. Das ist natürlich ein mega Privileg. Und die Echtheit, die man hier jeden Tag erleben darf, das Reale, das was man sieht, das was man schmeckt, das was man spürt, denken wir, in der heutigen Zeit ist es so wertvoll, dass man das erleben darf. Die Natur, es ist die Ruhe und nicht der Stress, den man von anderen Seiten kennt. Und das ist Leben.
Weil er im Oberengadin wohnt, ist er mehrheitlich dort zuständig. Die Parkwächterinnen und Parkwächter sind grundsätzlich aber überall unterwegs und erleben die einen Haufen.
Es ist jeden Tag mega speziell und es gibt eine Haufen Geschichten. Also mein Buch, wenn ich das Buch schreibe, wäre extrem gross. Es hat gewisse schöne Begegnungen gegeben, wie zum Beispiel letztes Jahr, als ich Wolfswelpen auf kurze Distanz angetroffen habe. Das sind spezielle Momente, die man halt nicht täglich hat. Und so Sachen nimmt man dann das Leben mit. Ja.
Die Natur im Park verändert sich immer. Am meisten spürt das Nationalparkteam der Klimawandel, sagt der Stefan Luzzi. Das heisst zum Beispiel Rüfen wegen dem starken Regen, wo Parkbrücken wegspülen. Es ändert sich aber nicht nur das Klima.
Bezüglich Grossraubtier wird es auch Veränderungen geben. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder Beutegreifer gibt oder Grossraubtier gibt in diesem Gebiet. Aber für das sind wir auch offen und sind auch gespannt, was passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ins Negative hineingeht. Es wird sich entwickeln und ich denke mir, so wie es sich das entwickelt tut, ist auch in Ordnung.
Das Parkteam will sich auch in den nächsten 111 Jahren nicht in die Natur einmischen.
Der Schweizerische Nationalpark ist das ganze Jahr offen. Zum Jubiläum sind mehrere spezielle Anlässe geplant. So wird zum Beispiel im September ein Film gezeigt. Mehr Infos dazu gibt es unter anderem auf der Webseite des Nationalparks. Das war es schon wieder mit dem Infokompakt für heute. Die Sendung gibt es bald auch zum Nachhören auf radiogrischen.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war der Ruud Schmenzi. Einen schönen Hinacht und ein gebiges Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.